Ja, zum Leben gehören Kämpfen. Jesus hatte uns nie einen rosaroten Weg versprochen, sondern er hat selbst gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber hat gesagt, sei getrost, denn ich habe diese Welt überwunden. Und dann ist es eigentlich immer eine Frage, in welche Richtung wir sehen. Wenn man nur auf die Probleme sieht, dann werden die Probleme immer größer und Gott wird immer kleiner. Aber wenn wir auf Jesus sehen, und der Hebräerbrief sagt, wir sollen auf Jesus sehen, der Anfänger und Vollende unseres Glaubens. Er hat das erst einen Grund gegeben, Anfang, er fängt an. Er hat dann so einen Grund gegeben zum Glauben. Und das ist, was er für uns getan hat. Wer er ist und was er für uns getan hat. Das ist der Grund unseres Glaubens, dass er in den Tod gegangen ist, dass er auferstanden ist, dass er lebt. Und während unserem Lebenswandel, mitten in den Stürmen, Auseinandersetzungen, müssen wir immer wieder auf ihm sehen. Und auch wenn wir Dinge nicht verstehen, ich habe Gott mal gefragt, warum beantwortest du nicht all meine Gebete? Und ich hatte den Eindruck, er sagt zu mir, du würdest die Welt zum Paradies beten und mich vergessen. Und das Wichtigste, was wir haben, ist eine Beziehung zu ihm und nicht, dass alles glatt läuft. Und das ist das Einzige, was auch wirklich bleibt. Und der Jesus selbst hat gesagt, das richtige Leben ist, ihm zu kennen und dem Vater. Und so dürfen wir eine Glaubenshaltung haben in alle Lage, auch in die Lage, wo wir Dinge nicht verstehen und an das festhalten, was wir wissen. Das ist ganz wichtig, dass wir vieles wissen wir nicht, vieles verstehen wir nicht. Aber das, was wir verstehen können, das halten wir fest. Amen. Amen. Gut. Ich bin froh, dass hier auch noch ein paar sind, die nicht ganz aus Westfalen kommen und dann auch... auch noch Amen sagen könnte. Ne? Ja. Ich möchte heute über etwas lesen, ich glaube, predigen, ich glaube, dass Gott mir das auf dem Herz gelegt hat. Wer in 1. Timotheus schreibt, Paulus, den Timotheus, Paulus war ein Mann, der war ein richtiger Theologe, der war sehr fit. Er war ein ausgebildeter Pharisäer, kannte sich mit den Schriften sehr gut aus, gedanklich war der topfit und hat uns eigentlich den größten Teil der Offenbarungen über die Lehre gegeben in Bezug auf das, was der Jesus für uns getan hat, wie die Gemeinde aussehen soll und so weiter. Doch war der so, dass er sagt, das Wichtigste von alles, das wir hören, ist nicht, dass wir einen dickeren Kopf kriegen, sondern dass wir ein Leben leben, das entsprechend das ist, wie man als Kinder Gottes das leben soll. Und in Timotheus ermutigt er auch immer wieder, ich finde das schön, der Timotheus war wohl ein junger Mann noch, der es manchmal schwierig fand, einen Stand zu nehmen, der hat ein bisschen, Paulus sagt andere öfters, sie soll ihn nicht vor gering schätzen und er ermutigt ihn. Und in den ersten Brief schreibt er, den ersten Brief von Timotheus, Kapitel 1, Vers 5, ja, sagte eigentlich, das, was all dieses Lehren und so bewirken soll, ich lese diesen Vers mal, die Hauptsumme oder das Ziel aller Unterweisung, und da kann man auch sagen, oder Gebote oder Lehre, aber ist Liebe aus reinem Herzen und aus gutem Gewissen und aus ungefärbtem Glauben. So, oh, ich sehe da ein paar, die Englisch sprechen, die armen Leute, die hat eine, die das ein bisschen übersetzen kann von dem Bild. Oder du glaubst an Wunder, dass sie das Deutsch verstehen. Ah, ja, ja. Gut. Sehr gut. Das kannst du, Hannes. Und das Schöne ist, dann kannst du beurteilen, was richtig das Wichtigste ist oder nicht, ne? Ja. Gut. So. Ja, wenn wir in diesem Vers so sehen, so das hauptsummende Ziel aller Lehre muss zu etwas verändern, zu einem verändertes Herz kommen, zu einem Gewissen, das auch rein ist und aus einem gelebten Glauben. Da soll das hinführen. So, der Jesus hat nicht gesagt, ich komme euch zu euch und erzähle euch, dass ihr wisst, wie alles ineinander steckt. Nein, er ist gekommen, um ja nicht nur uns zu erlösen, sondern uns ein neues Leben zu schenken, ein anderes Leben zu schenken. Und wir haben letzte Woche schon in der Predigt gehört, dass der Jesus das alles eigentlich vollbracht hat. Und nun ist die Frage, welche Auswirkung hat das in unserem Leben? Und da sind wir schon Menschen, die auch eine eigene Verantwortung tragen. Die Bibel redet selbst davon, dass man Gnade liegen lassen kann und dass Leute zum Teil selbst vergessen haben, welche Position sie durch den Herrn Jesus haben. So, es geht um ein verändertes Leben. Ein Leben, das von der Gnade Gottes geprägt ist. Und dann sehen wir hier so das Ziel aller Unterweisung, aller Lehre, auch heute, wenn ihr was hört oder eigentlich immer was, wenn man eine Predigt hört oder wenn man Diskussionen hat in Bezug auf Gottes Wort, soll es letztendlich dahin führen, dass wir aus reinem Herzen lieben und aus reinem Gewissen lieben und aus ungefärbtem Glauben lieben. So, sondern will ich das mal Punkt für Punkt durchgehen. So, das Ziel aller Unterweisung aber ist Liebe aus reinem Herzen. So, das Herz ist eigentlich die Gedanke, ist das, was uns antreibt, was in uns Zielen festlegt, was wir bewirken wollen. Das kann mit Sicherheit zu tun haben, das kann mit, wie dann auch, wie wir uns Leben gestalten. Und das von aus dem Herzen, sagt das hier, das soll dahin führen, dass wir aus dem reinen Herzen lieben. So, dass die Liebe ein Antrieb ist, der Antrieb ist von unseren Bewegungen, von unseren Gründen, von unseren Handeln. Ich weiß noch sehr gut, wo ich zum Glauben gekommen bin. Ich habe euch das auch öfters mal erzählt, aber ich sage immer, man lebt nur ein Leben. Aber ein von den erstaunlichsten Dingen, die ich bei mir wahrgenommen habe, ich habe ein schönes Leben gelebt, aber mein Leben war sehr klein. Ich habe meinen Kumpels gehabt, ich habe den Wald und den Kanikel gehabt und ich habe das schön gelebt und ich habe das alles, aber es ging alles eigentlich nur so um mich. Und wo ich dann zum Glauben kam, und ich mochte auch nicht zu viele Menschen so. Ich liebte die Natur, viele Bäume, viele Hirsche, aber nicht zu viele Menschen, bitte. Ne? Und wo ich dann zum Glauben gegangen bin, mein Leben Jesus gegeben habe, habe ich auf einmal gespürt, ich liebe Menschen. Ich sehe da und ich habe Erbarmen mit Menschen gehabt. Das war von mir erstaunlich. Ich habe mich selbst so wahrgenommen, Roland, was ist mit dir los? Und ich weiß noch gut, in der ersten Hauskreis, wo ich dann kam, ich fand das eigentlich gar nicht, war ich gar nicht so ein Typ für solche enge Kreise und so weiter. Und dann saß ich da und irgendwann bin ich spontan aufgestanden. Ich will das heute nicht mehr so machen. Heute bin ich was weiser, aber da war so. Und dann habe ich gesagt, ich habe euch lieb. Und ich dachte, Roland, was machst du nun dann? Ja? So, und in dem Römerbrief heißt es auch, die Liebe Gottes ist durch den Heiligen Geist in unser Herzen ausgegossen. So, und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn der Jesus in Offenbarung sagt, ja, ich habe gegen euch, dass ihr die Liebe verlässt, dann müssen wir immer auf unser eigenes Herz aufpassen. Was treibt mich an? Hat das mit Liebe zu tun? Wenn ich mit anderen umgehe, hat das was mit Liebe zu tun? Ich habe mir versucht, in der Zeit, wo ich Gemeinde geleitet habe, mit diesem Maßstab aufzulegen, ich sage keiner etwas, weil es mich ärgert, sondern ich möchte jeder etwas sagen, weil es ihm hilft, sein Leben so zu leben, wie Gott das möchte. Und das ist wieso? Und das hat damit zu tun, denn die Liebe sucht das des anderen, nicht das seine. Ich möchte mich nicht selbst verteidigen, sondern ich möchte den anderen helfen. Ich kann nicht sagen, dass ich immer gelingen hatte, aber es ist wichtig, dass wir verstehen, die Liebe ist eigentlich der einzigste, der als Antrieb gültig ist. Paulus schreibt selbst, wenn du dein ganzes Leben dahin gibst, in 1. Korinther 13. Aber es ist nicht mit Liebe, dann ist es nichts. Oder wenn wir die Geistesgabe tun und Leute heilen und so weiter, aber das ist keine Liebe als Antrieb. Die Liebe Gottes nicht als Antrieb, dann hat es kein Plusbewertung im Himmel, denn Gott ist Liebe und er sucht nach Lieben walten zu lassen, auch in unser Herzen. Und reine Liebe, glaube ich, kann nur davor kommen, aus der Liebe Gottes heraus. In Johannesbrief schreibt Johannes, Leute, hat uns Gott so geliebt, er sagt, hierin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott lieben, sondern dass Gott uns geliebt hat. Und dann sagt er, hat Gott uns so geliebt, dann lass uns auch lieben. Und ich glaube, wir lieben nicht aus reinem Herzen, wenn wir aus dem Mangel heraus lieben, weil wir alle wollen gerne Anerkennung und alle wollen wir wichtig sein. Wer von euch will gerne wichtig sein? Ich finde das schön, wichtig zu sein, wahrgenommen zu sein. Weißt du, ich mache zwei Hände hoch, ihr seid dann ein Pack Heuchler. Weil ihr findet das auch schön, wenn ihr Anerkennung bekommt und so weiter. Stimmt doch, oder? Es ist doch blöd, nicht wahrgenommen zu werden. So, und dann sagt es eigentlich, wir sind von Gott so geliebt, und darin besteht die Liebe, dass Gott dich liebt, wo du herkommst. Ich bin Holländer, du kommst ursprünglich aus Rumänien und da kommen also selbst an. Gott liebt selbst Amerikaner. Ja? So, das ist ein Geschenk. Und ich glaube, wenn wir uns nicht geliebt wissen, werden wir nie aus reinem Herzen lieben können, denn wir werden lieben, um was zurückzugewinnen. Stimmt's? Ja, weil man einen Mangel hat. Das ist so, ich kann dir sagen, wenn du Portemonnaie richtig gut voll hast, ist es so von einfach, was auszugeben. Aber wenn da ganz wenig drin ist, dann wird's schwer. Ja? Und so ist es mit der Liebe Gottes. Wenn wir viel von Gottes Liebe in unser Herzen haben und bitten um diese Offenbarung und ihm sagen, Herr, ich brauche mehr von deiner Liebe, ich brauche mehr von deinem Heiligen Geist in mir und ich habe hier einen Mangel, begegnet um mir bitte. Dann spüren wir, dass diese Liebe Gottes in unser Herz hineinwirkt und dass wir aus reinem Herzen lieben können, weil die Liebe Gottes in unserem Herzen ist. Und ich glaube, wir brauchen immer diese Offenbarung. Mir ist aufgefallen, wenn ich in brenzlige Situationen komme, wo ich mich vielleicht unsicher fühle, und ich gehöre eher zu den Typen, die dann aggressiv werden, die bonk, bonk draufschlagen. Aber wenn ich dann bewusst bin, Roland, du bist von Gott geliebt und dein Gegenüber ist auch von Gott geliebt, als ob da eine Sanfte reinkommt, als ob die Bedrohung weggeht, weil die Liebe Gottes da ist. Habt ihr da ein bisschen verstanden? Ja? So mit böse Arbeitskollegen und so weiter, das heißt nicht, dass das Schlechte gut genannt wird. Aber wenn du Liebe in dein Herz hast, kannst du anders reagieren. Und Paulus sagt, erst mit Liebe in deinem Herz, ja, kannst du aus reinem Herzen, Gottes Liebe in deinem Herzen, kannst du aus reinem Herzen dienen. Und wir müssen immer aufpassen, dass sie nicht geraubt wird. Weil die Welt ist kalt und wir müssen aufpassen auf unser Herz, dass die Liebe Gottes da der Antrieb ist. So, aus reinem Herzen, so aus reinem Gedanken, aus reinem Antrieb. Und dann sagt er etwas, wir sollen auch lieben aus gutem Gewissen. Und das ist nicht so einfach. So, das Gewissen ist eigentlich eine ganz komplizierte Sache. In uns Gewissen da, man kann sagen, es ist eine Art moralischer Wächter über uns, was richtig ist, was nicht richtig ist. Das Gewissen ist nicht unbedingt Gottes Stimme, denn das Gewissen ist sehr unterschiedlich geprägt. Du kannst ein muslimisches Gewissen haben. Ich glaube, dass ich zum Teil wirklich denke, wenn sie so geprägt sind, dass es wirklich richtig ist, jemand anders zu töten, dass Allah sich freut. Ich glaube, das können sie sich sonst wirklich nicht machen mit ihr gewissen Vereinbarung. Warum? Weil sie so geprägt sind. Es gibt auch in christlichen Kreisen sehr unterschiedliche Arten von Gewissen. Ich weiß noch, den Pfingstjubel, den Knoten auf dem Kopf, das waren bestimmte Prägen, das war halt die alte Pfingstler mit ihr Gewissen, der Rock muss jedenfalls nicht da sein, ne? Hier, das durfte nicht, dann gab es Diskussionen. So, das hat mit Gewissen. Was ist richtig? Wer beurteilt in dir, wer ist der moralische Ständer? Das hat mit deiner Familie zu tun, das hat mit deiner Kultur zu tun. Ach, wir haben nur noch Schweden. Da ist kein Schweden dabei, sonst würde ich es nicht als Beispiel nehmen. Aber die kommen aus Schweden. Ich habe mal von einem Pastor, das war sehr, sehr witzig, der erzählt, ein deutscher Pastor, der hatte eine Beziehung zu einer schwedischen Gemeinde. Die haben die eingeladen, so eintauscht, um zu evangelisieren oder was dann auch. Und dann kamen die Schweden und die schwedische Gläubige, die kamen bei den deutschen Pastor und die Gemeinde. Und die haben schon gewarnt, pass auf, die trinken Bier. Die sind gläubig, aber die trinken Bier, eigentlich kann das nicht. Ne? So, die haben es alle überlebt, in der Bibel steht nirgendwo, dass man kein Bier trinken darf. Man soll sich nicht besaufen und kein unordentliches Wesen. Da liegt die Grenze und man soll nicht gebunden daran sein. Und das sind eigentlich wunderbare Weisungen. Aber, dann sind die an dem Austausch, kam ich bei den schwedischen Pastor, und dann sagt der Pastor zu ihm, boah, was hast du schöne Möbel. Ja, die habe ich in der Lotterie, ich habe die Lotterie mitgewonnen, ne? Und da habe ich die Möbel winkel. Und dann ist der deutsche Pastor halb rückwärts gefallen, weil ein deutscher Christ weiß doch, man spielt nicht in eine Lotterie, in ein Gewinnspiel mit. Ne? Versteht ihr? Wie unterschiedlich dieses Gott, ich habe das auch, wo ich zum Glauben kam, dann wusste ich schon ganz schnell, nee, in Gewinnspielen, Lotterie spielst du nicht mit. Aber ein gutes Bier darfst du noch immer trinken. Wie das Gewissen beeinflusst wird von Informationen um uns herum, ja? Und auch unser Gewissen. Und wenn ihr nun sagt hier, das soll aus einem guten Gewissen sein, dann gibt es auch ein schlechtes Gewissen. Und Johannes lehrt uns, ein schlechtes Gewissen, das ist, wo Anklage ist. Und wenn Anklage in dein Leben ist, es raubt den Glauben, weil wenn du dich verdammt fühlst, wir können das vielleicht mal lesen in den Johannesbrief, ich muss noch eben gucken, ich glaube 1. Johannes 3, so. Ja, hier steht die 1. Johannes 3, Vers vers 19, daran erkennen wir, dass wir aus dem Wahrheit sind und können unser Herz vor ihm damit zum Schweigen bringen, dass, wenn uns unser Herz verdampft, so anklagt, das hat mit dem Gewissen zu tun, ja? Oh, das hast du falsch gemacht, du hast das gemacht, das hast du falsch gemacht, das hast du falsch gemacht. Wenn das in unserem Herzen ist, können wir nie glauben, da haben wir keine Zuversicht, weil wer verdammt ist, der verurteilt ist, das raubt ihn dir den Glauben, das raubt dir Vertrauen, ist richtig auf dich selbst und auf dein Versagen. Oh, ich kenne das sehr gut. Ich weiß, wo ich zum Glauben kam. Ich habe ein sehr feines Gewissen. Und was habe ich mich oft schlecht gefühlt und mich um mich selbst gedreht. Roland, hast du was falsch gemacht? Du wolltest das doch eigentlich machen, hast du nicht? Oder erst hast du es gemacht und danach dreht ich gesagt, das war nicht richtig und das Gewissen hat einem angeklagt. Und dann sagt es, denn wenn unser Herz verdammt, Gott größer ist unser Herz und er kennt alle Dinge. Wir wissen, dass das Blut Jesu Christi reinigt von aller Ungerechtigkeit und dass er in unser Gewissen, wenn er da ist, das reinigen kann und wir frei sein können. Ja, und das ist etwas Herrliches. So, in uns Gewissen, wenn es dann schon, wenn das dann schon ein gutes Gewissen sein sollte, dann ist es doch etwas, wo wir lernen müssen, dass das ein Bereich ist, in unserem Leben, das von unterschiedlichen Dingen beeinflusst wird. Ja, und von unserer Familie, von unserer Kultur, von der religiösen Sache. Und dass da gute Dinge reinkommen können und schlechte Dinge reinkommen können. Dass der Teufel ankommt mit Anklage. Und das gut, weißt du, wenn der Böse kommt, etwas in dein Gewissen dich anklagt, an dein Gewissen, in den moralischen Standard reingreifen will. Der Teufel verdammt und er schenkt keinen Weg aus. Aber der Heilige Geist, der überführt und zeigt uns, wie wir rauskommen aus einem schlechtes Gewissen, denn das Blut Jesu Christi reinigt uns von alle. Ich bin froh, dass wir einen fitten Theologen sitzen haben. Von alle Ungerechtigkeit, von jegliches, was uns weghalten will, was uns bedrücken will, was uns von Gott trennen will. Den Ruf Jesu am Kreuz, es ist vollbracht, steht auch über unserem Gewissen. Und wir können ein reines, freies Gewissen haben. Wir können ein, wie Paulus sagt, guten Gewissen haben. Aber das ist nur dem Kreuz. Ich weiß nicht, ich habe vor kurzem diese Geschichte gelesen. Ja, ich habe in bestimmter Weise, was wir oft gelesen, aber dann hat mir das auf einmal so bewegt. Wer von euch kennt Mose? Mose, aus der Bibel. Ich meine, ich kenne ihn nicht persönlich, aber man liest viel über ihn. Ja, dieser Mann. Und er war ein Mann, ein demütiger Mann, und er lebte mit Gott. Und hat vieles mit Gott erlebt. Und Gott sagt, das war ein Freund. Er hatte eine freundschaftliche Beziehung. Und waren seine Schwester und Aaron, mal sich gegen ihn aufbäumt, da hat Gott die beide geschlagen, sagt, er kommt mir nicht an Mose ran, ne? So, ich sag's mal ganz so salopp. Wer von euch kennt die Geschichte? Ich muss ein bisschen wissen, ob die, und da sind doch sehr gut. Ein paar haben es schon in der Bibel gelesen. Es ist nicht ganz unwichtig, mal in der Bibel zu lesen, wenn man gläubig ist, ja? So. Aber dann kommt es eine Konfrontation. Mose, der sollte ein zweites Mal, da ist kein Wasser und das Volk, das jammert rum, und, dann soll der zu einem Fels sprechen und das Wasser rauskommt. Und davor hat er mal mit einem Stock auf dem Fels geschlagen, er sollte mit dem Stock schlagen und da kam Wasser raus. Und er war wohl so sauer oder so, den Grund wird nicht genannt, aber er mit dem Volk machte nicht genau das, was Gott ihm gesagt hat, du sollst nur dem Felsen sprechen, sondern vielleicht war er noch wütend, sauer oder sag mal letztes Mal, mitten im Volk, obwohl das Volk das wusste, schlägt er auf den Felsen. Und dann sagt Gott zu ihm, Mose, du hast mich nicht geehrt in Mitte von deinem Volk. Du wirst nicht in das verheißene Land reinkommen. Ich will es dir zeigen, aber du wirst sterben, vor dass du reinkommst. Boah. Und das war ein Freund Gottes. Und dann gleichzeitig, ich habe das nochmal gelesen, hat mir das so bewegt. Und ich glaube, das ist für uns in unserer menschlichen Wahrnehmung, könnte man bald sagen, die Liebe Gottes und die Heiligkeit Gottes, die kriegen wir gar nicht in ein zusammen, ja? Und dann dieser Freund, dieser Mose, aber ich habe mir das so vorgestellt, es steht in der Bibel gar nicht, wie es geschieht. Aber Gott zeigt ihn dann und er sagt, heute ist dein Tag und dann stirbt Mose und man konnte nie sein Grab finden, Gott selbst beerdigte ihn. So, und dann finde ich so eine gewaltige Liebe von Gott, aber du siehst dieses Spannungsfeld zwischen der Heiligkeit Gottes und die Liebe Gottes, ne? Und ich finde, in dieser Geschichte kann man sie beide sehen. Mose konnte nicht dran vorbei in der Heilige Gottes, obwohl er ein Freund Gottes war, sagt Gott, aber nein, Das passt nicht zu meinem Wesen, du hast mich nicht geehrt. Und gleichzeitig dieser große Gott beerdigt seinen Freund Mose, ja? Und keine ganz mehr finden. Und ich finde so eine Zartheit, eine Liebe Gottes und gleichzeitig auch so eine Heiligkeit und eine Ehrfurcht, die man vor Gott kriegen kann. Auch im Neuen Testament heißt es, es ist eine so furchtbare Sache, in die Hände des lebendigen Gottes zu kommen. Und ich glaube, das hat mit unserem Gewissen auch so. Manche, oh Gott, wie findest du das? Und wie denkst du das? Und zack, und hier habe ich versagt. Und dann kommt man eigentlich bei der Einzige, wo man eine Lösung in dieses Problem vor uns von der Heiligkeit Gottes und die Liebe Gottes findet, ist im Kreuz. Weil im Kreuz kommt das beide zusammen. Wir sehen die Liebe Gottes, aber wir sehen auch die Heiligkeit Gottes. Und im Kreuz werden die beide offenbaren sich und begegnen sich. Und das ist etwas Gewaltiges, weil der Herr Jesus ist nicht am Kreuz gekommen, um den Teufel irgendwie was zu bezahlen. Nein. Er ist am Kreuz gegangen, um die Gerechtigkeit Gottes, der verurteilen muss, der ablehnen muss. Und darum ist der Mensch, wenn er geboren wird, dann kehrt nicht um, ist er auf einem Weg zur ewigen Trennung von Gott, weil Gott ist heilig. Aber im Kreuz kommen diese beide zusammen, die Liebe Gottes und die Heiligkeit Gottes. Und da werden sie genügend getan. Und da sehen wir sie, in Jesus haben wir diese Versöhnung mit Gott, mit dem heiligen Gott, aber auch der liebende Gott. Und da können wir uns so dankbar sein. Und darum ist es auch wichtig, dass wir in unserem Gewissen wissen dürfen, dass der Jesus uns reinigt von aller Ungerechtigkeit, dass Gott ein heiliger Gott ist, dass er liebt und dass er uns hilft und dass er seinen Heiligen Geist uns gegeben hat und dass wir Lernende sind. Und ich denke, das Gewissen, was uns helfen wird, als das Kennen von Gott, wenn wir Gott dankbar sein können für die Dinge, die wir tun, dann dürfen wir auch wissen, dass der Heilige Geist, Römer 9, Vers 1, sagt Paulus, der Heilige Geist bezeugt mir in meinem Gewissen. So, er kann das schon, es gibt vieles, was in unser Gewissen hineinwirken kann, aber auch Gott wirkt hinein, sein Wort wirkt hinein, und da dürfen wir uns ausrichten, dass wir in Jesus ein reines, heiliges Gewissen haben dürfen, ein gereinigtes Gewissen durch das Kreuz. So, wenn er hier schreibt, oder muss ich wieder, ich habe irgendwie eine andere Seite, bin ich, aber das finden wir auch wieder. Der erste Timotheus. Ja, hier kommt God's Electric Power Company. Die Namen von den Leuten, die kommt nach diese anderen Briefe an den Städte. So. Gut. Dann sagt er so, die Hauptsache aller Unterweisung, aber ist Liebe aus reinem Herzen und aus einem guten Gewissen. So, aus einem guten Gewissen. Das heißt, ein Gewissen, wo wir uns bewusst sind, der Jesus hat alles, was mich trennt vom Vater, am Kreuz getragen, er ist auferstanden, und nun darf ich in Dankbarkeit für das, was er getan hat, leben. Und ich finde das ein herrlicher Gedanke, wenn mein Gewissen mich anklagt, Roland, das hast du nicht richtig gemacht, dass ich es ehrlich sagen kann zu Gott. Und das ist ganz wichtig, weil wir kommen so auch in ein gelebter Glaube, das heißt, ein nicht geheuchelter Glauben. Wir müssen lernen, in der Wahrheit zu leben. Wenn unser Gewissen uns belastet, dann können wir mit Gott darüber reden. Und ich finde es immer herrlich, dass ich dann wissen darf, okay, es ist vergeben. Es ist weg. Ich darf aufatmen. Und bin ein Lernender. Und Gott will nie, dass ich mit Anklage in mein Leben lebe, denn diese Anklage ist am Kreuz genügend getan. Am Kreuz finden wir ganz einfach die Befreiung von einem schlechten Gewissen. Und am Kreuz finden wir die Liebe Gottes, aber auch die Kraft, dass wir anders leben können und unserem Gewissen ein gutes Gewissen ist aus Dankbarkeit. Und ich glaube dann, wenn wir zusammen mit Gott, und das ist auch ein Lernprozess, dann zusammen mit Gott leben, dann im Prinzip alles, wo ich ihm verdanken kann, als wiedergeborene Christ, ja, das ist in Ordnung. Das dürfen wir wissen, weil die Bibel sagt, dass was aus Glauben kommt, und Glaube und Dankbarkeit, du kannst nur doch danken, wenn du glaubst, dass jemand da eine Freude durchbekommen hat. Ja? Wenn Klaus mir nun, weiß ich was, oh nee, siehst du, ja, Joachim hat mir ein Glas Wasser gegeben. Das hat er doch gemacht, aus dem Gedanke heraus, dass ich dann dankbar für bin, oder? Ne? Sonst hätte ich es nicht gemacht. Ja, ich mache es nur, übertreibe es nur ein bisschen, Joachim. Aber es geht um ein Prinzip von unserem Handeln her. Er stellt hier, wenn er wissen würde, der Roland trinkt kein Wasser, ja, der mag das auch gar nicht. Wasser ist nur zum Waschen da. Dann würde ich es da nicht hinstellen. Stimmt doch, Joachim, ne? So, er handelt, stellt dieses Glas hin mit der Gedanke, ich wäre dankbar davor, ich freue mich drüber. So, und das stimmt dann auch. Man sagt, ach danke, das ist wunderbar. Und wenn wir mit Gott so umgehen, dass wir im Danke für die Dinge, die wir tun können, dann ist es so, das kommt von dir, alle gute Gabe kommen von ihm an. So, ich danke Gott, wenn ich auf ein Stück Wild jage, dann danke, oh, der kommt schön breit, ne? Das Reh, ich kann ihn richtig gut schießen, bumm. Ja, da kann ich Gott für danken. Ein anderer sagt vielleicht, ist Vegetarier, genauso gläubig wie ich, und könnte Gott da nie für danken. So, und dann heißt es, ich bin nicht sein Gewissen, er ist nicht mein Gewissen. Versteht ihr? Das ist wichtig, das brauchen wir auch uns gegenseitig, müssen wir auch einen Raum geben. Das hat auch mit Liebe zu tun, mit dem Umgang, dass Menschen eine unterschiedliche Einsicht haben dürfen. Das ist eigentlich sehr schön. Das finde ich so schön an der Gemeinde. Ein Kaninchenzüchtverein, da haben die alle die gleiche Interesse an Kaninchen. Und dann rennt irgendwie, weiß ich was für ein Sportverein, die wollen alle Fußball spielen oder Volleyball spielen. Aber in der Gemeinde sind wir so ein unterschiedlicher Haufen. Der eine mag Kaninchen, der andere mag sie nur gebraten. Ja, aber trotzdem sind die Kinder Gottes. Und diese Weite müssen wir in unser Herz haben. Das hat auch mit unserem Gewissen zu tun. Auch mit theologischen Erkenntnissen. Theologische Erkenntnisse können uns so platt machen. Natürlich gibt es eine Grundlage. Und es gibt um essentielle Sachen. Lohnt es sich zu kämpfen, muss man Stand nehmen und kann man sehr Feinde machen. Aber wenn wir als Gläubige und ansehen, müssen wir das auseinanderholen. Dass Paulus sagt, einer hält einen Tag vor alle gleich. Ich bin in der Prägung groß geworden. Wir haben gar keinen Feiertag gefeiert. Auf Sonntags auch ruhig gearbeitet. Und dann bin ich zum Glauben gekommen und von mir war der Sonntag nie was Besonderes. Warum? Ich hatte diese Prägung nicht. Aber da kommt zu anderen, die haben sich immer Sonntag in Holland, gibt's Leute, die wollen am Sonntag selbst gar nicht Auto fahren. Ja, dann stößen Welten aufeinander. Aber diese müssen wir stehen lassen können. Ja? Und das geht aus einem Gewissen, das mit von Liebe geprägt ist, aus einem guten Gewissen, den kann der andere auch ganz einfach stehen lassen und selbst in Dankbarkeit für Gott leben. Habt ihr das verstanden? Ist das schön, mit einem guten Gewissen zu leben? Es ist etwas Wunderes, lässt einen total aufatmen, denn ich kenne es so gut, mit einem schlechten Gewissen zu leben und versuche immer das selbst wieder richtig zu machen und hinzukriegen und arbeite das Christensein, ja, mein Joch ist sanft, sagt Jesus, boah, ich finde ein knallhartes Joch. Dann lasst es leicht, nein, ich finde es sehr schwer. Warum? Weil wir die Laste versuchen selbst zu lösen, aber er hat sie nur am Kreuz, er hat sie am Kreuz gelöst für uns und darum macht es das, dass sein Last wirklich nicht zu schwer ist. Und dass ein Joch wirklich nicht so hart ist, sondern dass es ein gutes Joch ist. Es ist in Gemeinschaft mit ihm. Gut, dann kommen wir, weil ich auch nicht so lange predigen will. Das Gewissen ist eigentlich ein ganz wichtiges Punkt. Manche sagen, im Gewissen Gottes nicht nur regiert nicht nur in uns Gewissen. Es hat viel Einfluss auf unser Gewissen und da müssen wir lernen, auf Gott wirklich einzugehen. Gut. Und dann heißt es aus einem ungefärbten Glauben. Alles hat mit Liebe zu tun, ne? Weil er sagt eigentlich, das Ziel von alles, was wir hören, von alle Gebote, von alle Lehre, soll letztendlich das sein, dass wir aus reinem Herzen lieben, aus einem guten Gewissen lieben und aus ungefärbtem Glauben leben und lieben, ja? Und ein ungefärbter Glauben ist eigentlich ein gelebter Glaube. Vom Griechischen steht da Anihypokritos. So, Hypokrit ist etwas darstellen, was nicht so ist. Und ich glaube, es ist so wichtig. Ich sage immer, wir Christen, wir können uns ganz viel erlauben. Aber es gibt eine Sache, die wir uns nicht erlauben können. Und das ist ein doppelschichtiges Leben. Das können wir uns nicht erlauben. Heuchelei. Nach draußen irgendwie was anders darstellen, als wie es drinnen aussieht. Das ist ganz gefährlich. Denn es hat letztendlich damit zu tun, ich helfe mich mit meinem Fehlverhalten und meinen falschen Dingen oder mit meiner Sucht oder was dann auch. Ich helfe mich selbst. Ich putze es dann draußen, lasse ich es schön aussehen, obwohl es dahinter schlecht aussieht. Und die Bibel sagt, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen schenkt er Gnade oder Gelingen. Man kann selbst sagen, den Demütigen wird er über die Probleme hinausstellen. Warum? Weil er ehrlich damit umgeht. Und wenn du ein Problem hast, wenn Dinge nicht gut sind, wenn dein Glauben nicht so gelebt wird, wie du weißt, dass es eigentlich müsste, dann ist das ein Riesenfehler, wenn du es anfängst zu verstecken und zu übertünchen. Das ist wie wenn du Faules nicht anpackst. Ich habe meine Krone Und mein Zahn tat mir richtig weh. Und dann, okay, ist ein bisschen, die sehr sensibel sind, die müssen nun die Ohren zuhalten. Ja? So, die schnell Ekel haben, die müssen die Ohren zuhalten. Ich habe das nicht so schnell. In jedem Fall, ja, du darfst rausgehen. Aber die tat weh. Von draußen sah die richtig gut aus, weil ich habe mal reingeguckt, drauf gedrückt, das tut mir doch irgendwie weh. Da war schon richtig schön so ein Krone, so ein Ding drauf. In jedem Fall, ich war beim Zahnarzt und dann zieht er da ab und so und dann fängt er an zu stinken. Und dann war der richtig am Faule da darunter. Von außen sah der gut aus, aber von drinnen ist er faul. Und das ist eigentlich, was Paulus hier sagt. Glaube, der nicht gelebt wird, ist wie so eine faule Stelle. Von draußen sieht es vielleicht gut aus, aber von drinnen ist es faul. Denn es gibt in der Bibel auch Geschichten, die eigentlich schlimm sind. Und du siehst, dass Gott mit Heuchelei, der Herr Jesus, ist dir mal aufgefallen, dass der eigentlich so sanft mit den Leuten umgeht, die wir schon ganz schnell verurteilen würden, ne? Diese Frau, die mit mehreren Männern so getrieben hat und so, die wollte sie vorknüpfen, da kannst du auch sehen, mit Gottes Wort, ne, das steht geschrieben, und dann sagte er, ja, wer von euch ist ohne Sünde, ist der erste Stein, und ist liebevoll mit dieser Frau umgegangen, mit den Zöllner hat er gegessen und so weiter. Aber, mit den Zöllner, Quatsch, mit den Pharisäern, die frommen Leute, die super aussahen, was von draußen, die haben gebetet und gefastet, das sah von draußen alles wunderbar aus. Boah, wie ist Jesus da hart mit den Gerichten? Da wusste ich wohl, er ist ein polierter Gräber. Sieht von draußen gut aus, aber darunter fault alles weg. Ja? Heuchler, hat er sie genannt. Und darum ist das ganz wichtig, dass wir das in unserem Leben wissen. Wir können uns das nicht erlauben. Wenn du heute etwas hast, wo du von deinem Glauben her und auch von deinem Gewissen, von diesem heiligen Gewissen weißt, ich kann Gott da nicht verdanken, dann musst du da ehrlich mit umgehen. Es ist gar kein Problem, wenn wir mit Sünde kämpfen. Das ist völlig normal. Wir sind Menschen und wir machen Fehler. Aber es ist ganz schlimm, wenn wir sie verstecken und liegen lassen und nach draußen tun, als ob alles in Ordnung ist. Weil dann erleben wir keine Hilfe und keine Gnade von Gott. Weil Gott stellt sich gegen uns und sagt, so helfe ich dir nicht. Gott ist die Wahrheit und er liebt die Wahrheit. So, es ist kein Problem, wenn du Dreck am Stecken hast. Es ist aber ganz, ganz schlimm, wenn du da nicht ehrlich mit umgehst und von draußen darstellst, alles ist in Ordnung. Weil Gott liebt es, wenn wir ehrlich sind. Und dass wir ein Leben leben, das mit dem Glauben, das, wo wir wissen, was richtig ist, übereinstimmen. Und wenn das nicht so ist, dass wir da ganz ehrlich mit umgehen können. Und das ist eine gelebte Glaube. So, wie wir sind, in welchem Glaubensstadium auch sind, was wir auch hören. Es ist immer eine Frage, liebe ich dadurch mehr? Auch wenn ich andere sage, liebe ich dadurch mehr? Liebe ich Gott mehr? Ist Gottes Liebe in mein Herzen? Wächst er? Ist mein Gewissen vor Gott, so dass ich Gott danken kann, vom echt und auch gereinigt von manche anderen Einflüsse, dass ich aus einem reinen Gewissen durch Jesus leben darf, das ist ein herrliches Geschenk, und dass ich so glauben darf, was ich glaube, dass ich jetzt auch lebe. Und dass Gott dazu Gnade schenkt. Und Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Vater im Himmel, du durchst unser Herzen. Ich danke, Herr, dass es nie eine Bedrohung ist, sondern dass dein Evangelium eine frohe Botschaft ist. Und dass wir durch die Befreiung erleben, Herr Jesus, dass du gekommen bist, dass wir ein Leben haben und das in der Fülle, Herr, in eine tiefe Gemeinschaft mit dir. Vater, ich bete, dass das, was du in den Herrn Jesus geschenkt hast, dass das in unser Leben sich ausbreitet. Dass wir Menschen sind, ja, die wachsen dürfen, aus einem reinen Herzen zu lieben, aus einem guten Gewissen und aus einem gelebten Glauben. Danke, dass du uns dazu Gnade schenkst, Vater. Danke für dein Gegenwart. Danke, dass wir dir alles ablegen dürfen. Herr, was uns belastet. Und dass wir hier sitzen dürfen, Herr Jesus, weil du am Kreuz alles vollbracht hast. Die Gerechtigkeit, ja, die Ablehnung Gottes auf dich genommen hast, die uns normalerweise getroffen hast, hast du auf dich aufgenommen, so dass wir wissen, wir dürfen angenehm sein, wir dürfen passend zum Vater sein durch dich. Und wir können lieben, wir können glauben, wir können, ja, auch in unserem Gewissen, Herr, zusammen mit dir leben. Ich danke dir dafür. Danke, dass du uns hilfst, Vater, dass du uns begegnest und dass du uns Gnade schenkst. Und schenk uns auch den Mut, dass wir nicht vertuschen, Herr, sondern dass wir mit dir so umgehen, wie du es liebst. Es ist, wie es ist, und dann schenkst du Gnade. Danke dir dafür, Herr. In Jesu Namen. Amen.